Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Das ist der Podcast des Deutschen Journalistenverbands NRW über alle Themen rund um den Journalismus und den DJV in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Sascha Fobbe, schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um ein nicht so schönes Thema, es geht um den Krieg in der Ukraine und um die JournalistInnen, die von dort zu uns flüchten. Es geht darum, was der DJV NRW für diese Geflüchteten tut. Und es geht um JournalistInnen aus NRW, die über den Krieg vor Ort berichten. Einer davon ist Jan Jessen, Politikchef bei der NRZ. Und er war am 24. Februar in Kiew, als der Krieg begann. Hallo Herr Jessen, schön, dass Sie Zeit für unseren Podcast haben.
Guten Morgen, Frau Fobbe. Ich grüße Sie.
Und mein zweiter Gesprächspartner ist DJV NRW-Geschäftsführer Volkmar K. Hallo Volkmar.
Guten Morgen, Sascha.
Herr Jessen, Volkmar hatte Sie als zweiten Podcast-Gast vorgeschlagen, als wir darüber gesprochen haben, wir machen was über die Ukraine. Weshalb hatten Sie denn Kontakt zum DJV in Zusammenhang mit der Ukraine?
Ich hatte beim DJV mal angeklopft, ob es möglicherweise Schutzausrüstung gibt in Düsseldorf. Da war ich mir nicht ganz sicher. War dann leider nicht so, weil Schutzausrüstung gerade natürlich ein bisschen problematisch ist zu bekommen, und das war eben der Grund für den Kontakt. Und ich brauchte außerdem so einen Auslandspresseausweis.
Schutzwesten. Volkmar, hatte der DJV NRW nicht?
Also, dass ich mich als Gewerkschaftsgeschäftsführer mal mit Schutzwesten beschäftigen müsste, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Nein, tatsächlich, wir stehen momentan vor ganz, ganz vielen Herausforderungen. Als Jan Jessen anrief und sagte, ob wir Schutzwesten haben, haben wir natürlich versucht, sowas zu besorgen. Also wie so viele versuchen wir gerade alles möglich zu machen. Und ich habe dann gelernt, dass ich vielleicht Schutzwesten bekommen hätte mit Schutzklasse 1. Aber das hilft Herrn Jessen und den Kolleginnen in der Ukraine nicht. Die brauchen Schutzklasse 4. Und die hat die NRW-Polizei nicht, über die wir die hätten besorgen können. Also, dass man in so ein Thema so tief einsteigt, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Was ich andersrum gelernt habe, dass die Zusammenarbeit mit anderen Journalistenorganisationen sehr gut läuft. Reporter ohne Grenzen hat solche Schutzausrüstung, leider damals für Herrn Jessen nicht, da lag das Zeug noch in Paris. Aber mittlerweile kooperieren wir da ganz gut.
Okay, also wer in die Ukraine will und Hilfe braucht, der kann sich auch mit solchen Themen an den DJV NRW wenden. Herr Jessen, ich habe schon gesagt, Sie waren bei Kriegsausbruch in Kiew. Wie kam das denn, dass Sie zufällig, mehr oder weniger zufällig, gerade da waren?
Na ja, gut, es zeichnete sich ja ab, dass irgendwas passieren würde möglicherweise, auch wenn man eigentlich nicht dran geglaubt hat, dass da wirklich ein großer Krieg ausbrechen würde. Aber die Spannungen waren da, der russische Truppenaufmarsch war da. Wir haben seit Monaten schon darüber berichtet, dass da möglicherweise was passieren könnte. Und meine Idee war eigentlich, nur nach Kiew zu fahren, mit Menschen zu sprechen vor Ort, zu schauen, was macht das mit den Menschen, diese ständige Anspannung und diese monatelange Bedrohung, der sie ausgesetzt waren. Und deswegen bin ich ja hingefahren am 23. Februar, also am Abend, bevor der Krieg dann angefangen hat. Hab mich mit Leuten getroffen, hab schöne Geschichten gemacht, eigentlich schöne Geschichten, eine ganz spannende mit einem Ehepaar. Sie ist Russin, er ist Ukrainer. Und das war natürlich eigentlich eine gute Human-Touch-Geschichte, aber die war dann natürlich am nächsten Tag obsolet.
Es gibt ein Video, wo Sie da auf dem Maidanplatz stehen in Kiew und auch erzählen, dass Sie irgendwie schon Fliegeralarm hatten. Wie fühlte sich das denn für Sie an? Sie sind ja eigentlich nicht Kriegsberichterstatter. Also Sie gehen nicht dahin eigentlich, wo die Bomben fallen. Wie hat sich das denn für Sie da angefühlt?
Ach, das war ganz okay, muss ich sagen. Ich meine, es war sehr dystopisch, weil die Stadt sich auch relativ schnell leerte. Und wenn man dann so einen Fliegeralarm hört auf dem Maidan stehend, normalerweise das pulsierende Herz von Kiew, und dann eben, wie gesagt, auf dem Maidan steht der Boulevard, achtspurige Boulevard dort, nahezu ohne Autos, nur noch ganz, ganz wenige Menschen unterwegs und dann heult eben diese Sirene. Das war schon sehr dystopisch eben. Ne? Wobei, also Bedrohungssituationen, Kriegssituationen oder Konfliktsituationen kenne ich, war ja auch in Syrien, im Irak, in Armenien und in anderen Orten. Also insofern war das jetzt nicht bedrohlich, aber es war eben schon irgendwie ein ganz anderes Szenario als die ich bislang kannte.
Sie haben ja auch gerade schon erzählt, Sie waren auch in anderen Krisengebieten. Ist die Situation jetzt vor Ort anders für Sie gewesen? Sind die Menschen irgendwie anders belastet? Ich meine, Krieg in Ukraine, gut, die Menschen wussten ja auch schon von dem Überfall auf die Krim und Donbass. Das war also jetzt für sie auch nicht, also für die Ukrainer jetzt nicht eine total neue Situation, aber für die im Westen ja eher schon.
Ja, absolut. Ich meine, das Ding ist, also wo sich Kriege, Konflikte eigentlich überall auf der Welt ähneln, ist, dass Menschen aus ihrer Lebenswirklichkeit rausgerissen werden. Und zwar sehr jäh, sehr abrupt. und sehr massiv. Und das ist schon vergleichbar mit anderen Krisengebieten und Kriegsgebieten dieser Welt. Allerdings muss man sagen, es war für mich persönlich eben schon ein Unterschied, weil Kiew einfach eine Stadt ist, wie im Grunde genommen jede deutsche Großstadt. Also das ist einem dann schon irgendwo ein Ticken näher. Und dass sowas mitten in Europa passiert, das war schon sehr speziell, muss ich sagen. Und wie gesagt, es hat ja auch keiner damit gerechnet, dass sowas in der Form losbrechen könnte. Auch wenn in den vergangenen 8 Jahren jetzt in der Ukraine schon Krieg war, der auf so einem niedrigen Level vor sich hingeköchelt hat. Aber dass, wie gesagt, da plötzlich mitten in Europa im 21. Jahrhundert zwei hochgerüstete Armeen gegeneinander kämpfen würden, weil ein Nachbarland das andere überfällt, das, ja, also das war schon sehr speziell für mich, selbst vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die ich woanders gemacht habe.
Sie waren jetzt inzwischen schon 3-mal in der Ukraine, haben ja auch einen Bus begleitet mit Geflüchteten Richtung Moldawien. Haben Sie dann auch Kontakt zu anderen JournalistInnen vor Ort?
Also ich habe vor allem Kontakt mit ukrainischen Kollegen, die eben für uns oder für mich als Fixer gearbeitet haben.
Als was?
Als Fixer, als Leute, die sozusagen vor Ort sich auskennen, die einen durch die Gegend fahren können, die Kontakte haben und entsprechende GesprächspartnerInnen vermitteln können und die sich schlicht und ergreifend auch vor Ort auskennen. Also sind meistens lokale Kolleginnen, die man eben als Fixer engagiert, die auch dann in dem Fall eben auch ein Auto hatten. Aber ich hatte auch mit deutschen Kollegen Kontakt.
Kennen Sie denn auch ukrainische Journalistinnen und Journalisten, die das Land verlassen haben, die nach Deutschland gekommen sind?
Nein, also kenne ich nicht. Die allermeisten, mit denen ich da gesprochen habe, sagen, wir wollen da bleiben. Wir haben eben auch unsere Aufgabe zu erfüllen. Das ist sowieso, ich meine, das war unglaublich spannend für mich zu sehen, wie motiviert, wie engagiert so viele Leute waren, alle Gesprächspartnerinnen, die wir da hatten, haben gesagt, wir wollen bleiben, wir wollen irgendetwas tun, wir wollen uns eben diesem Angriff entgegenstellen. Die einen sind aus ihrem normalen Berufsleben rausgegangen und Soldaten geworden, die nächsten haben als freiwillige Helferinnen gearbeitet. Und dann waren eben die Kolleginnen vor Ort da, die gesagt haben, wir müssen eben das tun, was wir eben machen können als Journalistinnen. Wir müssen berichten beziehungsweise eben ausländische Journalistinnen reinholen und begleiten, damit die eben über die Situation berichten.
Also Berichterstattung aus dem Krieg ist ja auch ganz wichtig. Ich meine, hätten wir nur die russische Propaganda, wäre das ganz übel. Volkmar K., es gibt aber ja geflüchtete JournalistInnen auch aus der Ukraine, die nach Deutschland gekommen sind und auch aus Russland kommen jetzt BerichterstatterInnen, die Kriegspropaganda Putins nicht mehr mitmachen wollen. Ich weiß, du hast auch gerade erzählt, du hast viel zu tun, Volkmar, wegen des Kriegs und Unterstützung für JournalistInnen. Was genau macht denn der DJV NRW gerade?
Also tatsächlich haben wir, glaube ich, 3 Arbeitsfelder an der Stelle. Zum einen, sich damit zu beschäftigen, was macht das auch mit Pressefreiheit, was macht das mit der Sicherheit von Informationen. Das ist so eine Diskussion, wo Herr Jess sicherlich auch noch was zu sagen kann, die in der Branche auch gerade geführt wird. Wie geht man mit den Informationen um, die man im Krieg bekommt oder nicht bekommt? Das zweite ist tatsächlich, dass wir Kolleginnen beraten und versuchen zu unterstützen, die in die Ukraine gehen und von dort arbeiten wollen. Und das Dritte ist, dass Kolleginnen aus der Ukraine, die hier sind, natürlich Sorge um ihre Angehörigen hatten und dass tatsächlich zunehmend auch Menschen aus der Ukraine, aber auch aus Russland hier rüberkommen. Ältere vorwiegend oder aber derzeit halt vorwiegend Frauen, die dann auch mittelfristig ja Unterstützung hier brauchen, um vielleicht in ihrem Beruf wieder arbeiten zu können. Also wir sind gerade dabei zu versuchen, gemeinsam mit anderen Strukturen aufzubauen, um solche Menschen zu unterstützen und vielleicht auch ein Netzwerk zu bauen zwischen Arbeitgebern, zwischen Medienhäusern untereinander und um denen zu helfen.
Es gibt ja, ich glaube, Ukraine-Abteilung oder wie man das nennt, bei der Deutschen Welle. Arbeitest du mit denen auch zusammen?
Also tatsächlich ist die Ukraine-Redaktion der Deutschen Welle ja eine der renommiertesten in der Situation und hat ja im letzten Jahr, da hat es auch einige Wolken gegeben. Es gab ursprünglich eine starke Ukraine-Redaktion hier in Bonn. Dann gab es die Idee des Intendanten, die wir damals schon kritisiert haben, dass man die Redaktion hier verkleinert und mit einem sogenannten Kiew-Hub vor Ort arbeitet. Also mehr aus der Ukraine über die Ukraine macht und weniger aus Deutschland arbeitet.
Also die Idee ist ja gut, aber ich glaube, die sollten viel schlechter bezahlt werden und nicht nach Tarif, ne?
Ja, es geht einmal um das Thema Tarif und das Zweite, da kann Herr Jessen vielleicht auch was zu sagen. Es ist natürlich insbesondere jetzt in der Ukraine geht es noch, aber auch in Russland was anderes, ob man im Land berichtet und auch vielleicht nicht so frei berichten kann oder ob man aus dem sicheren Deutschland heraus mit Informationen, die man über Kolleginnen vor Ort hat, dann auch freier berichten kann. Aber das ist so ein Randaspekt. Der eigentliche Aspekt ist halt, dass die Kolleginnen, die dann darüber gegangen sind, jetzt natürlich da auch ja, dann in der Bedrohungssituation sind. Das ist das eine. Aber tatsächlich haben wir über die Ukraine-Redaktion der Deutschen Welle und Kolleginnen, die da auch für uns in der Betriebsgruppe arbeiten, ein ganz gutes Netzwerk, was dann Unterstützungsstrukturen angeht.
Auf der DJV-NRW-Internetseite steht ja auch ganz dick eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse für JournalistInnen, die aus der Ukraine berichten, also vor Ort sind und gerade in Not sind. Hat sich denn da schon mal jemand gemeldet?
Also tatsächlich, es kommen jetzt, ich würde sagen, seit einer knappen Woche kommen Anfragen. Allerdings sind das weniger Anfragen von Kolleginnen, die aus der Ukraine berichten, sondern von Kolleginnen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind. Und wir hatten ziemlich zu Beginn des Krieges eine Anfrage von einem Kollegen von Herrn Jessen, also einem deutschen Journalisten, der ausreisen wollte und an der Grenze nicht rauskam. Da haben wir damals unterstützt.
Okay, und ich würde auch ehrlich mal sagen, wenn ich gerade bombardiert würde und raus wollte, würde ich jetzt nicht gerade beim DJV anrufen. Herr Jessen, wie sind Sie denn abgesichert, falls es mal eng wird vor Ort? Oder wie waren Sie abgesichert?
Also zum einen bin ich schlicht und ergreifend über den Verlag versichert, also über die Funke Mediengruppe. Und auf der anderen Seite ja, muss man halt irgendwo sich immer Exit-Strategien überlegen. Also wenn man rausgehen will, beziehungsweise wenn man irgendwo reingeht, wo eben Krisenkriegszustand ist, sollte man sich vorher schon irgendwie Plan A, B, C überlegen, wie man denn rauskommt. Das ist eigentlich immer ganz, ganz klug, sich da irgendwie, wie gesagt, Exit-Strategien irgendwo im Vorfeld schon zu überlegen.
Haben Sie das Learning by Doing gemacht oder gab es da eine Ausbildung zu? Also ich frage aus Neugierde, weil wir gerade feststellen, dass ganz, ganz viele Kolleginnen eben sowas nicht wissen und es hohe Informationsdefizite gibt und man so rund um das Thema, ja, wie bereite ich mich vor, wie verhalte ich mich, aber wie gehe ich auch mit Bildern um, mit Traumata um, dass es da einen hohen Bedarf gibt.
Ich habe das tatsächlich sozusagen autodidaktisch gemacht. Also ich war jetzt nicht in irgendwelchen Trainingsmaßnahmen oder ähnlichen Dingen, aber man gruft sich da eben so ein bisschen rein im Laufe der Jahre und hat da irgendwann am Ende des Tages dann auch irgendwann eine gewisse Routine.
Jetzt haben wir ja gerade drüber gesprochen, auch Volkmar hat das angesprochen, wie geht man denn mit Infos um, die man im Krieg bekommt? Ich habe gesehen, auf Ihrer Facebook-Seite sind Sie auch schon mal manchmal in Diskussionen mit Menschen, die anzweifeln, was Sie vor Ort oder von vor Ort berichten, so unter dem Motto, ach, das waren doch gar nicht die Russen, das waren die Ukrainer. Wie sicher sind Sie, dass Ihre Infos stimmen und wie gehen Sie mit solchen Fragen um?
Also ich versuche natürlich nur Informationen rauszugeben, von denen ich sicher bin, dass sie valide sind. Also wenn es jetzt um irgendwelche Angriffsgeschichten geht, vergleiche ich natürlich relativ viele Seiten, verschiedenste Kanäle, schaue mir Bilder, schaue mir Videos an, um dann eine gewisse Klarheit zu bekommen. Das Ding bei diesem Krieg ist, das ist ein Informationskrieg, wie es ihn, glaube ich, auch noch nicht gegeben hat. Also es gibt eine unendliche Anzahl, eine Flut von Videos, von Bildern, von Stellungnahmen, von allen möglichen Dingen und Propaganda eben auch, muss man sagen, und natürlich von der ukrainischen Seite, die ihre Interessen, was ja auch völlig legitim ist, da vertritt. Und da muss man natürlich irgendwo schon gucken, dass man bei allem Verständnis natürlich, und ich sage mal, dass es kommentartechnisch so ist, dass man natürlich der eine Seite Russland als Aggressoren marken muss und auch entsprechend verurteilen muss und Konsequenzen einfordern muss, ist das eine. Das andere ist, dass man eben doch versuchen sollte, sauber zu berichten. Und also ich habe das beispielsweise am Anfang des Krieges erlebt. In der zweiten Nacht in Kiew, als ich noch im Hotel war, habe ich irgendwie drei größere Einschläge gehört in der Peripherie von Kiew. Das war jetzt nicht so, dass irgendwie das Stadtzentrum bombardiert wurde, aber als dann am Morgen irgendwie die verschiedenen Nachrichtenkanäle mir anschaue, lese ich also in deutschen Medien, Kiew unter flächendeckendem Raketenbeschuss. Und das war, muss man sagen, irgendwie schon ein bisschen schräg, weil da einfach Aussagen, ich glaube, es war das ukrainische Verteidigungsministerium, sagen, einfach übernommen wurden und in Headlines gepresst wurden. Und das war schräg. Das ist mittlerweile besser geworden. Also es wird schon sehr deutlich gemacht, wenn Informationen von Kriegsparteien kommen. Aber das war eben am Anfang, war das teilweise schon ein bisschen schräg. Und Das Problem, was noch dazu kommt, ist eben diese unglaubliche Polarisierung in diesem Krieg. Also sagen wir mal, was die deutsche Öffentlichkeit angeht. Dass man also als Journalist, wenn man Dinge schreibt, die möglicherweise die jeweils andere Seite belasten oder Dinge schreibt, die jetzt nicht so in das Bild passt, was man sich dann gemacht hat als Medienkonsument, dann ist man sofort, was weiß ich, Putin-Versteher oder Ukraine-Nazi. Und das ist schon sehr augenfällig, muss ich sagen. Das war in anderen Konflikten nicht so, wo es diese unglaubliche Polarisierung eben nicht gegeben hat. Aber das ist also schon ziemlich extrem, muss ich sagen, bei diesem Krieg.
Ja, ich glaube tatsächlich, die Lernkurve ist sehr, sehr steil, die gerade viele Kolleginnen machen. Es gibt, glaube ich, in solchen Situationen gehen halt nicht nur so langjährige und erfahrene Kollegen wie Herr Jessen dann in die Berichterstattung, sondern es trifft halt auch mehr, die dann Bericht erstatten. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Berichterstattung differenzierter geworden ist. Aber wir stellen auch fest, dass die Zahl der Propagandaangriffe größer wird. Justamente gestern kam nochmal eine Studie, wo gezeigt wird, wie intensiv gerade dann auch die Propaganda auf beiden Seiten funktioniert. Und das ist eine der größeren Herausforderungen, glaube ich, die man da zu bewältigen hat. Und die Polarisierung ist ein Riesenproblem. Nicht nur in diesem Ukraine-Konflikt, sondern auch anderswo. Aber das ist einfach ein Riesenproblem, ja.
Herr Jessen, Sie haben ja auch gerade geschildert, dass die Journalisten vor Ort einfach mal geglaubt haben, was die, das Verteidigungsministerium geschrieben hat mit dieser flächendeckenden Bombardierung auf Kiew. Wir haben eben kurz angesprochen, wie wichtig es ist, trotzdem, dass man auch Journalisten in Deutschland hat, die berichten. Aber definitiv ohne Journalisten vor Ort geht's nicht. Wie macht das denn die NRZ oder die Funke Mediengruppe, wenn Sie gerade in Deutschland sind?
Also zum einen haben natürlich die Kolleginnen, die vor Ort waren, diese Headlines ja nicht produziert, denn die waren ja vor Ort und haben gesehen, dass Kiew eben nicht unter flächendeckendem Beschuss ist. Aber das waren dann eben die Nachrichtenticker, die eingelaufen sind, wo dann unkommentiert Aussagen, wie gesagt, dieses Verteidigungsministeriums übernommen worden sind. Aber umso wichtiger ist es eben, Kolleginnen vor Ort zu haben, die solche Nachrichten dann auch zurückholen können und sagen können, ja, es ist natürlich alles furchtbar und schlimm, es wird bombardiert. Aber es gibt eben keinen flächendeckenden, in dem Fall Raketenbeschuss. Wir haben noch Kolleginnen aus Frankreich. Wir haben eine Schwesterzeitung, das Funke Mediengruppe L'Ouest. Und die haben Kolleginnen vor Ort. Also über die bekommen wir dann Geschichten von vor Ort.
Planen Sie denn wieder in die Ukraine zu gehen?
Ja, also ich würde eigentlich sehr gerne reingehen wieder. Wäre auch beim letzten Mal gerne länger geblieben. Aber bin dann eben zurückgeholt worden, was auch völlig nachvollziehbar ist. Da handelt die Redaktion doch sehr verantwortungsbewusst. Aber ich wäre natürlich gerne, weil man merkt, da sind einfach so unglaublich viele Geschichten unterwegs und man muss noch so viel berichten, wäre ich zum einen gerne länger geblieben und würde natürlich auch gerne wieder runterziehen oder runterfahren.
Haben Sie denn gar keine Angst, dass Ihnen was passieren könnte? Ich meine, man bekommt doch jetzt so mit, die Russen sollen ja gezielt JournalistInnen angreifen.
Ja, also ich habe mir abgewöhnt, in solchen Geschichten irgendwie sichtbar als Journalist unterwegs zu sein. Also diese Markierung von Autos mit TV-Press oder was weiß ich nicht was, die ist eher, glaube ich, kontraproduktiv und hat ja auch in zwei Fällen, glaube ich, dazu geführt, dass Fahrzeuge gezielt angegriffen worden sind mit Journalistinnen drin. Aber Angst, nee, also Angst würde ich nicht sagen. Man hat natürlich Respekt, wobei ich, wie gesagt, auch nicht unbedingt dahin gehe, wo jetzt die Bomben runterregnen, weil ich da als Schreiber zumindest irgendwo auch nicht die Substanz sehe. Da sind natürlich Fotografinnen und Kameraleute besser aufgehoben, die dann entsprechend die dramatischen Bilder machen können. Für mich als Schreiber ist es eigentlich interessanter, so ein Stück weit hinter der Front zu sein, mit den Menschen zu sprechen, die betroffen sind und einfach unseren LeserInnen irgendwie ein Stück weit rüberzubringen, was macht Krieg eigentlich mit Menschen. Also das ist so für mich das Interessanteste.
Wie verarbeitet man das für sich? Also ich erinnere mich, ich hatte in den 90ern einmal die Herausforderung, einen Hilfskonvoi nach Kroatien begleiten zu dürfen. Das sind Bilder, an die ich heute noch denke. Und wenn ich mir überlege, das, was Sie da jetzt alles erleben, wie gehen Sie damit um? Wie kriegt man das für sich klar?
Also ich bin da eigentlich relativ dickfällig, muss ich sagen. Ich habe Krankenpfleger gelernt ursprünglich und da muss man eben auch so ein bisschen relaxter sein. Also ich sage mir für mich immer, also ans Herz darf es gehen, an die Seele sollte es nicht gehen, dann sollte man damit aufhören. Also wenn man davon anfängt zu träumen oder irgendwie anderweitig merkt, man kommt nicht klar, man hat plötzlich Bilder im Kopf, die nicht rausgehen, dann sollte man es, glaube ich, lassen. Aber wie gesagt, das habe ich bislang noch nicht gehabt, in keinem der Konfliktgebiete, in denen ich unterwegs war, auch im Nachhinein nicht. Und insofern scheine ich da robust genug zu sein oder geländegängig genug, ne?
Aber das heißt schon, man muss schon auf sich achten, man muss in sich reinhören und sich im Zweifel dann auch, ja, Sie haben es jetzt sehr, sehr krass gesagt, dann im Zweifel damit aufhören oder aber, also ich kenne das von Feuerwehrleuten und Polizeibeamten dann auch sagen, nee, ich hole mir im Nachhinein vielleicht Unterstützung und Hilfe, um sowas klarzukommen. Das heißt, man muss schon so ein bisschen gucken, dass man auch auf die eigene, Sie sagten, Seele achtet, ne?
Ja, das sollte man ja generell machen. Ich meine, unser Beruf ist ja ohnehin relativ beanspruchend. Wie umsonst haben wir sehr, sehr viele Kolleginnen, die Burnouts haben, auch wenn sie nicht im Konfliktgebiet unterwegs sind, sondern am Schreibtisch arbeiten oder einfach im Inland nur arbeiten, weil, wie gesagt, der Beruf ja sehr beanspruchend ist. Und leider, das habe ich ja auch im Kollegenkreis eben mehrfach erlebt, gehen die Warnsignale bei dem einen oder anderen oder der einen oder anderen eben schlicht und ergreifend zu spät dann. Also insofern sollte man generell, glaube ich, nicht reinhorchen. Klar, wenn man in solchen Gebieten unterwegs ist, vielleicht dann umso mehr.
Seit wie vielen Jahren machen Sie das denn schon, in Krisengebiete zu gehen?
Angefangen habe ich damit in 2011. Gut, ich war vorher auch mal im Kosovo, aber das war alles sehr, sehr undramatisch. Aber so eigentlich ab 2011, also mit Irak und später dann Syrien und in anderen Ländern.
Was ist so Ihre Intention? Also ich muss ehrlich sagen, ich wäre zu feige dafür. Ich hätte echt immer Angst. Und ich glaube, ich glaube, ich könnte diesen Abstand nicht wahren. Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich jetzt nicht in Butscha war, wo diese ganzen Leichen auf dem Boden lagen, ich glaube, da wäre es für mich vorbei gewesen.
Ja gut, ich meine, die Intention ist für mich, habe ich ja schon gesagt, also das Wichtigste ist für mich einfach über die Menschen zu berichten. Also was ich immer sehr berührend finde und auch berichtenswert finde, ist eben einfach, wie sich die Lebenswirklichkeit von Menschen in solchen Situationen von einem Tag auf den anderen verändert. Das war jetzt eben auch, ja, dann spricht man mit den Leuten an der Grenze, die da 2, 3 Tage warten, bis sie rüberkommen und die dann erzählen, was sie vorher für Jobs gemacht haben, dass sie eine Wohnung hatten, Familie, alles war easy und ganz normal. Und am nächsten Tag wird man dann eben von Explosionen geweckt und plötzlich ist das Leben auf den Kopf gestellt. Und das finde ich eben spannend und ich finde, das muss auch immer und immer wieder berichtet werden, um den Irrsinn von Krieg ein Stück weit darzustellen. Also das ist so meine Intention. Ich bin jetzt nicht so sehr daran interessiert, an diesem militärisch oder politischen, ja, Auswirkungen von Kriegen oder wie die Kriege eben welchen militärisch oder politisch verlaufen, was es da für Lösungsmöglichkeiten gibt. Das kann man alles, zumindest die politische Seite, sicherlich auch von Deutschland aus machen. Und diese militärische Seite, da sollen dann den Job für KriegsreporterInnen, die wirklich Eingemachte gehen. Also, und man darf auch, glaube ich, nicht vergessen, also Krieg ist auch nicht Krieg. Also wenn man in Lemberg, wo ich zuletzt war mit einem Fotokollegen, ist, dann ist das, abgesehen jetzt mal von dem ständigen Luftalarm, auch keine Situation, wo man sich in irgendeiner Art und Weise gefährdet fühlt, ne? Also da verläuft das Leben ganz normal. Da sind die Geschäfte offen, die Restaurants sind offen und es könnte halt auch in der deutschen Großstadt sein. Wie gesagt, abgesehen von diesem Luftalarm im ständigen. Also ein Land im Kriegszustand bedeutet nicht, dass überall geschossen wird, ne? Und das ist, glaube ich, auch, was man irgendwie immer im Hinterkopf haben sollte. Also auch in anderen Kriegsgebieten, wo ich war, ob das Irak oder Syrien ist, da wird an der einen oder anderen Stelle wird eben geschossen oder wird gebombt, aber in den meisten Regionen eben nicht. Und da kann man dann auch relativ entspannt arbeiten.
Aber Sie haben ja eben auch gesagt, die Geschichten dürfen auch Ihnen als Journalist ans Herz gehen. Ist man da nicht versucht, ständig irgendwie zu helfen, Geld zu spenden, Tipps zu geben? Ich glaube, ich habe auch mal irgendwas von jemandem gelesen, der dann seine Schutzweste in der Ukraine gelassen hat, einem Soldaten oder Kollegen gegeben hat, als er nach Deutschland zurückkam. Wie ist das mit Ihrer Schutzweste? Haben Sie die wieder mitgenommen?
Ja, die habe ich wieder mitgenommen. Die gehört auch nicht mir. Also die habe ich mir geliehen. Insofern wäre es ein bisschen dreist gewesen, wenn ich sie da gelassen hätte. Aber tatsächlich, ja klar, ich meine, ich finde das auch völlig legitim, wenn man sagt, als Journalist, der da vor Ort ist und man sieht, man hat irgendwo die Möglichkeit zu helfen. Also wir hatten jetzt beispielsweise den Fall einer Frau, die schwer verletzt worden ist in Luhansk und die jetzt in Lemberg im Krankenhaus lag mit schweren Verletzungen, der ganze Arm war zertrümmert und die Beine waren noch gelähmt. Behandelnde Doc hat uns dann eben gefragt, ob wir irgendwie eine Möglichkeit sehen, diese Frau nach Deutschland zu holen zur Weiterbehandlung. Die Kapazitäten oder Ressourcen sind da aber erschöpft in Lemberg und auch die Handlungsmöglichkeiten. Und natürlich versucht man das dann hier. Und ich finde das, wie gesagt, auch völlig legitim. Da kann man natürlich immer drüber streiten, ob man sich jetzt diesen Dingen gemein machen soll. Gibt ja diese ewig alte Diskussion, aber ich glaube, wir sind als Journalistinnen sind einfach unfassbar privilegiert. Wir haben Zugänge, die andere Leute nicht haben und wie gesagt, warum soll man da nicht helfen? Ne? Also ich finde das völlig legitim.
Konnten Sie denn der Frau helfen? Ich habe das Foto gesehen. Ist die jetzt in Deutschland?
Nee, die ist noch nicht in Deutschland. Also das wird auch noch dauern. Wir sind irgendwie Krankenhäuser in der Abstimmung miteinander. Sowas dauert ja auch. Die muss ja erstmal sich ein bisschen erholen in dem Krankenhaus. Und ich hoffe eben, dass es klappt, aber das muss man halt sehen. Aber das sieht ganz gut aus.
Jetzt haben ja auch viele Zeitungsverlage sich zusammengetan, Herr Jessen, um ukrainische oder auch russische JournalistInnen zu unterstützen. Da sind jetzt zum Beispiel die Zeit dabei, die FAZ, die Süddeutsche Zeitung, einige andere auch. Funke oder die NRZ, haben die auch irgend sowas in der Richtung geplant? Oder, keine Ahnung, halten die sich da raus? Sehen sie die Notwendigkeit nicht?
Also ich weiß, dass wir 50.000 Euro für Schutzausrüstung bereitgestellt haben. Ja, da sind wir auch beteiligt.
Das läuft, glaube ich, auch gerade an. Wenn man sich in der Szene so umhört, sind alle gerade dabei zu gucken, was kann man tun und sich zu organisieren. Und ich glaube, da passiert in den nächsten 2-3 Wochen auch noch ganz, ganz, ganz viel.
Ja. Ja. Ich meine, das war ja auch ganz toll, muss ich sagen, letztes Jahr in Afghanistan, als die Taliban die Macht übernommen haben, auch sozusagen per Zufall. Und da war es irgendwie ganz interessant zu sehen, wie sich verschiedene Medienhäuser zusammengeschlossen haben und da eine konzertierte Aktion gemacht haben, um ihre Leute da rauszubringen, ihre Mitarbeitenden vor Ort. Und das funktioniert eigentlich ganz gut und das finde ich eigentlich auch sehr lobenswert. Ne? Wenn man da auch seiner Verantwortung einfach ein Stück weit bewusst wird.
Ich finde das gerade für mich ganz erschreckend. Sie erzählen seit 2011 von so vielen Krisenherden und wenn man hier im sicheren Deutschland sitzt, ist die Ukraine jetzt nach Afghanistan im letzten Jahr sicherlich auch nochmal aber der erste, den man so richtig nah wahrnimmt.
Ja, das Schlimme, und da muss ich uns dann auch irgendwo in die Mithaftung nehmen, ist ja diese Kurzlebigkeit. Ich meine, wir können nichts dafür, dass jetzt alle Orten Krisen ausbrechen und sicherlich ist Ukraine eben auch ein näherer Krieg als das Grauen, was sich da gerade in Afghanistan abspielt. Aber da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir schon ein bisschen nachhaltiger berichten und insbesondere das Thema Afghanistan ist noch lange nicht gegessen, im Gegenteil. War danach jetzt auch noch ein paar Mal da und die Situation für die dort Lebenden wird immer schlimmer. Also die Nahrungsmittelknappheit wird immer krasser, immer mehr Leute versuchen aus dem Land rauszukommen. Wir haben immer noch das Problem, dass viele unserer sogenannten Ortskräfte noch vor Ort sind und andere Leute, die eigentlich raus müssten. Da bewegt sich leider auf politischer Ebene relativ wenig, weil offensichtlich auch der mediale Druck fehlt. Also ich würde mir generell, oder im Irak ist genau das Gleiche, wenn man sieht, dass da immer noch 1 Million Leute in den kurdischen Gebieten im Norden als Flüchtlinge leben, weil in der Heimatregion nichts passiert, weil eben der politische Wille offensichtlich nicht vorhanden ist. Und da würde ich mir einfach so ein bisschen mehr nachhaltige Berichterstattung wünschen.
Das machen Sie auch, ja, auf Ihrer Facebook-Seite habe ich gesehen, Sie schreiben auch immer mal wieder was über Afghanistan und Irak, also Sie haben da ja echt ein Auge drauf.
Ja, weil wie gesagt, also ich persönlich finde es wichtig, wenn es nicht nur die kurze Sensation ist, ich meine, was da in Afghanistan passiert ist, war natürlich krass und hat die Welt berührt, weil die Welt auch ein Stück weit verängstigt war, angesichts auch nochmal dieser Bilder, die man gesehen hat vom Flughafen, das war natürlich alles sehr hart. Sehr berührend und als der IS in Irak umgetobt ist und das Terrorkalifat noch existierte, war das natürlich auch eine Bedrohung für uns hier in Europa. Aber dabei darf es eigentlich nicht bleiben und das ist eben die große Gefahr, sehe ich. Also wir bewegen uns ja quasi jetzt seit 2008 von einem Krisenmodus in den nächsten. Und wie gesagt, ich würde mir zumindest mal den Seitenblick dann immer wieder gerne wünschen, dass auch über das berichtet wird, worüber wir vielleicht vor Jahren berichtet haben, aber dass man auch mal hingucken sagt, was ist eigentlich draus geworden und auf die Not der Leute da auch nochmal aufmerksam macht.
Und dafür braucht so engagierte Journalisten und Journalistinnen wie Sie. Definitiv. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
Ich find nicht, also ich bin gerade sehr beeindruckt von dem, was ich gehört habe. Ich hätte jetzt noch die Frage gestellt, ob Herr Jessen einen Wunsch an den DJV hat, was wir tun können an der Stelle. Vielleicht gibt es ja was, wo Sie sagen, wo auch der Berufsverband der Gewerkschaft was beitragen könnte.
Also was ich mir, wie gesagt, wünschen würde, wäre eben Aufmerksamkeit zu generieren, auch bei Kolleginnen und Kollegen, was dieses Thema nachhaltige Berichterstattung angeht. Also dass man da irgendwie so ein bisschen Sensibilität weckt und vielleicht auch als Verband dann nochmal darauf hinweist, gut und wünschenswert und möglicherweise, ob nicht möglicherweise, ich glaube auch für LeserInnen und ZuschauerInnen interessant, zu sehen, was ist eigentlich aus den Dingen geworden, über die früher eben groß berichtet worden ist, oder vor kurzer Zeit in einem Fall von Afghanistan. Und da ist möglicherweise ja so ein Vorgehen des Verbandes ganz wünschenswert, dass man darauf nochmal hinweist und sagt, wir als Verband würden sowas ganz toll finden.
Also danke für den Wunsch. Tatsächlich haben wir uns vorgenommen, den Journalistentag in diesem Jahr unter das Motto der Wahrheit verpflichtet zu stellen. Und das ist ja auch immer so eine Landmarke im Jahr, wo man dann nochmal über eine große Zahl von Kolleginnen so eine Debatte anheizen kann. Aber ich glaube, die Aufgabe nehmen wir gerne mit. Danke.
Sehr gerne, danke.
Also Thema für den Journalistentag kann man sich schon mal vormerken. Der Termin ist der 19. November, ein Samstag. Die Planungen laufen dazu schon, der Wahrheit verpflichtet. Das ist mit Sicherheit auch die Ukraine ein Thema. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön, Jan Jessen, Politikchef der NRZ, dass Sie uns hier im Podcast von Ihren Erlebnissen berichtet haben. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und dass es gut geht und dass Sie Ihre Schutzweste nie brauchen.
Herzlichen Dank.
Und Dankeschön auch an Volkmar Kahr, Geschäftsführer des DJV NRW.
Ja, ich sage auch danke an Jan Jessen und danke dir, Sascha, für die schönen Fragen.
Gern geschehen. Also, wenn Sie als JournalistInnen Unterstützung brauchen, vor Ort, in der Ukraine oder wenn Sie hier hingekommen sind, wenden Sie sich gerne an den DJV NRW, Homepage djv-nrw.de. Und der nächste Podcast dieser Reihe erscheint am 10. Mai, der nächste Lokalfunk-Podcast am 14. Juni, die Podcasts des DJV NRW jeden zweiten Dienstag im Monat. Und das war die 11. Folge von Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Ich bin Sascha Vobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.